Hören Sie jetzt die Sonntagsrunde im Kontrafunk mit Burkhard Müller-Ulrich.
Guten Tag, verehrte Hörer. Wir haben Sonntag, den 19. Oktober 2025 und wir haben das Gefühl, dass sich manche Dinge doch entwickeln, obwohl wir die Hoffnung schon fast verloren hatten. Der Krieg in der Ukraine, die Lage in Israel und um Israel herum, der Wählerwille in Deutschland, ja auch die Corona-Aufarbeitung. Alles sah Monate und Jahre lang wie festgebacken aus, aber auf einmal gerät vieles in Bewegung. Das sind natürlich große Zeiten für Journalismus, und zwar für einen bestimmten Journalismus, nämlich den mit der Vorsilbe Contra, Sie wissen schon. Ich glaube, dass es auch in dieser Sendung eine Menge Contra gibt. Und bevor wir damit anfangen, mache ich Werbung für die Winkelmann-Apotheke, Ihre deutschlandweit tätige Versandapotheke. Haben Sie ein E-Rezept, dann ist es ganz einfach mit der die Now-App und der Winkelmann-Apotheke. Lösen Sie Ihr E-Rezept schnell und sicher digital ein. Sie werden in ganz Deutschland beliefert, egal ob zu Hause, im Urlaub oder im Büro. Ihr Medikament kommt sicher und schnell zu Ihnen. Einfach die MediNow-App laden, registrieren, E-Rezept mit der Gesundheitskarte übertragen und die Arznei kostenlos deutschlandweit geliefert bekommen. Mehr auf winkelmann-gruppe.de/e-rezept. Winkelmann wird mit CK geschrieben. Die Winkelmann-Apotheken digital, lokal und jetzt auch deutschlandweit. Zur Sonntagsrunde darf ich jetzt begrüßen den deutschen Journalisten Frank Lübberding. Er schreibt vor allem für die Welt, den österreichischen Unternehmer und Publizisten Gerald Markel sowie den internationalen Buchautor, Historiker und Unternehmer Rainer Zittelmann. Herzlich willkommen. Ich hoffe, unsere Hörer in Österreich und der Schweiz fühlen sich jetzt nicht gelangweilt, wenn wir wieder mal mit einer deutschen Regierungsaffäre anfangen, aber die Sache ist doch ganz unterhaltsam und sie hat das Zeug zu einem Ministerrücktritt, zumindest kann sie dazu führen. Der Mann, um den es geht, heißt Wolfram Weimer und ist deutscher Staatsminister für Kultur und Medien. Er hat auf der gerade in jedem Sinne zu Ende gehenden Frankfurter Buchmesse eine Rede gehalten, in der er sich über den Vampirismus der amerikanischen Datenkraken beklagte. Sie würden einfach Inhalte verbreiten, die sie mit KI absaugen und nichts dafür bezahlen. Dann kam unser Kollege Alexander Wallasch ins Spiel. Er wurde bei Weimers Rede besonders nachdenklich, weil er früher mal für das Magazin The European geschrieben hatte, das später ein Teil des opaken Medienkonzerns von Wolfram Weimer wurde. Und dann stellte Wallasch fest, dass seine Artikel immer noch von Weimer vermarktet werden. Und nicht nur die, sondern Texte von ganz vielen Leuten, darunter von, und jetzt bitte festhalten, von Alice Weidel, die davon nichts wusste und auch nie die Erlaubnis erteilt hatte. Also, wie ist das jetzt mit dem Vampirismus, Frank Lübberding? Ist Weimer auch ein Vampir?
Ja, das ist natürlich wirklich eine kuriose Geschichte, weil damit wird natürlich deutlich die Problematik, wenn man einfach fremde Inhalte auf seiner eigenen Website stellt, um damit Werbeeinnahmen zu generieren. Grundsätzlich beschreibt er ein richtiges Problem. Natürlich haben wir alle als Autoren, und das sind wir ja normal, kreative Menschen, müssen wir Interesse daran haben, dass wir dafür eine angemessene Vergütung bekommen und nicht einfach unsere Erkenntnisse dann bei Google auf der Startseite, ich gebe irgendeinen Suchbegriff ein, die KI das dann zusammenfasst und die Leute brauchen ja gar nicht mehr auf eine Originalquelle zu gehen heutzutage. Die KI greift das ab und erzählt dir dann, was du wissen musst, ohne dass du jeweils irgendeine Quelle angeboten bekommst. Und ich als Autor wehre mich natürlich gegen diese Form von Vampirismus. Das hat schon etwas mit Blutaussaugung zu tun und ist natürlich die Frage, inwieweit man mit dem, was wir machen, noch in Zukunft Geld verdienen kann. Eine andere Geschichte ist natürlich das, was der Wallasch aufgedeckt hat. Das ist natürlich wirklich absolut kurios, aber Rainer Zittelmann hat ja gestern noch einen Artikel auf The European gehabt. Ich habe mir den durchgelesen, also ich vermute ja mal nicht, dass das einfach kopiert ist woanders her, sondern dass er ihn wirklich original geschrieben hat. Aber das müsste Rainer Zittelmann beantworten.
Also dann fragen wir doch den Betroffenen. Ich weiß ja, dass Sie auch für Weimer in anderer Weise schon gearbeitet haben. Also zumindest zwei, das weiß ich hier in unserer Runde, haben ein Nahverhältnis, nämlich der Moderator und Sie, Herr Zittelmann. Er war auch mal bei der Welt Ihr Chef, ne?
Genau, ich war damals Ressortleiter bei der Tageszeitung Die Welt von 1992 bis 2000. Und er war mein letzter unmittelbarer Vorgesetzter. Also er und der Döpfner waren damals gemeinsam Chefredakteure und ich war halt Ressortleiter. Und deswegen kenne ich ihn ganz gut und mache das auch bis heute für den European geschrieben. Also alle Artikel von mir, die da sind, die sind jetzt nicht geklaut, sondern die sind tatsächlich von mir geschrieben. Aber es ist tatsächlich so, dass die Artikel von allen möglichen Leuten übernommen haben. Vom Gregor Gysi bis Alice Weidel, vom Papst bis zu wem auch immer.
Vom gestorbenen Papst, Papst Franziskus, ne?
Ja.
Ein Witzbold übrigens, das muss ich schnell loswerden, hatte geschrieben, klagt jetzt die Tochter vom Papst wegen Urheberrechtsverletzungen?
Also insofern kann man da nur sagen, wer im Glashaus sitzt, der soll nicht mit Stein werfen. Ich bin da zu dem Thema Google und Tech-Konzerne anderer Meinung. Da könnte man länger drüber diskutieren, können wir vielleicht heute auch noch machen. Aber für mich hat die Sache vor allen Dingen eine ganz andere Bedeutung. Und zwar, der Weimar wurde ja in dem Moment, wo er berufen wurde, massiv attackiert. Da gab es Petitionen von linken, sogenannten Kulturschaffenden, die gesagt haben, da kommt jetzt ein Erzreaktionär und Kulturbanause und so weiter. Und dann hat der Weimar halt leider so darauf reagiert, wie viele Bürgerliche reagieren. Statt dagegen zu gehen, hat er dann Appeasement-Politik gezeigt, hat dann gleich versichert, nein, er wolle keinen Kulturkampf führen und er sei ja auch gegen die AfD und er sei auch gegen den Rechtspopulismus. Und das hat er dann nicht nur einmal gemacht, sondern dann hat er jetzt zum Beispiel Auftritt gehabt zusammen mit dem Böhmermann, wo er den Böhmermann attestiert hat, Böhmermann sei ja linke Mitte, während er bürgerliche Mitte sei. Also das finde ich höchst fragwürdig, den Böhmermann in der Mitte zuzuordnen. Dann die Filmförderung hat er massiv aufgestockt, die eigentlich meiner Meinung nach abgeschafft gehört, die ja praktisch fast vollständig links ist. Also er hat permanent Signale gesetzt, ich bin ja gar nicht so rechts, ich bin gar nicht so böse und irgendwie versucht, Appeasement zu machen bei den Linken, so wie das viele Bürgerliche machen, so wie das ja auch der Herr Merz immer macht, der, wenn er dann mal doch was Richtiges sagt, sich regelmäßig danach entschuldigt. Und das hat halt nicht jetzt funktioniert, weil wie ist jetzt das Ergebnis? Man darf sich ja keine Illusionen machen. Also die Linken, die mögen den Herrn Merz immer noch nicht, den Herrn Lindner auch immer noch nicht, die werden den Weimar auch nicht mögen. Aber die bürgerlichen Leute oder die rechten Leute, die sagen jetzt auch, was ist das für einer, der hat ja keine Eier. Und insofern finde ich den Fall sehr interessant, weil er zeigt geradezu exemplarisch, tragisch ein Verhalten, was ich seit Jahrzehnten schon beobachte. Das war schon früher, wenn man eine Talkshow gesehen hat, wo dann mal ausnahmsweise ein Unternehmer oder ein Bürgerlicher eingeladen war, dann saß der da und hat dann den Linken gesagt, wir sind gar nicht so weit auseinander, wie sie denken. Ich bin da viel näher bei ihnen, als sie überhaupt vermuten würden. Ja, und bietet sich immer an. Und diese Anbiederung wird von den Linken natürlich als das angesehen, was es ist, nämlich als Schwäche. Hätte er diese Rolle eingenommen als konservativ-liberaler in dem sonst ja Merkel-Regierung, die in vieler Hinsicht doch dann linksdrehend ist, dann hätte er die Identifikationsfigur vielleicht für viele Leute sein können, die, sagen wir mal, so ähnlich denken wie ich. Das hat er sich damit verscherzt. Und insofern diese Polemik gegen Google und so weiter war meiner Meinung nach nur ein Teil davon, weil man natürlich sich dann auch mit so einem Thema Zustimmung von Linken und Grünen erhofft, die sowieso gegen Monopole und Tech-Konzerne sowieso auch was haben.
Genau, also im Grunde gibt es drei Richtungen, in die wir da jetzt weiterfahren können und das diskutieren. Das eine ist natürlich die Person Wolfram Weimar, Mr. 9%. Wir haben hier in der Sonntagsrunde schon vor einigen Wochen drüber gewitzelt, dass er ja gesagt hat, also die AfD, die wird in einigen Jahren sowieso wieder bei 9% sein. Und wer ihn kennt, und ja, Sie kennen ihn ja mehr als ein bisschen, Herr Zickelmann, der weiß eben, dass er mit Merz sehr befreundet ist, dass er gern mit ihm Fahrradausflüge gemacht hat, also auch privat. Und dass Merz sich ja mit ihm schmücken wollte als einem ganz großen Anführungszeichen Intellektuellen, ja, weil das ist ja in Deutschland etwas ganz, ganz Seltenes, Rechtsintellektuelle. Also das ist er nicht, der Weimar, aber die anderen beiden Sachen, die wir vielleicht noch mal ein bisschen abstecken sollten, das ist einerseits wirklich die Frage, wie ist denn das eigentlich sachlich mit diesem Datenkraken, Internetcloud? Das Internet kann man ja auch dagegen halten, ist nun mal ein neues Phänomen, das kriegen wir nicht weg. Natürlich möchte jeder Autor irgendwie bezahlt werden für seine Geistesleistungen, aber vielleicht funktioniert es im Internetzeitalter einfach nicht mehr so wie bisher mit Urheberrecht und Zugangsschranken und all dem, sondern durch durch den Aufbau eines Rufs, einer Reichweite. Also die Währung ist ja heutzutage Aufmerksamkeit und vielleicht muss dann anders abgerechnet werden. Ich stelle das jetzt mal nur so in den Raum und sage noch, eines sollte man nicht aus dem Blick verlieren. Neben Weimar und dem Internet und den Schwierigkeiten ist es auch einfach die Bigotterie, die hier vorliegt. Also jeder kann über das Internet natürlich herfallen und solche Sprüche machen, wie es Herr Weimar getan hat. Nur einer ist dazu nicht berufen, nämlich Weimar selbst, weil er das ja selbst praktiziert hat. Sehe ich das richtig?
Absolut. Das ist ja auch genau der entscheidende Punkt für mich. Ich sehe das nun mal anders. Ich hatte ja vor seinem Tod viel mit Frank Schirmacher zu tun, auch als er sein letztes Buch geschrieben hat, Ego und so. Und das war natürlich für uns das Riesenthema. Das heißt also, was bedeutet eigentlich diese Form von Digitalisierung für die klassische europäische Kultur? Und das hat natürlich auch etwas damit zu tun mit Refinanzierung. Jetzt kann man natürlich immer sagen, gut, das ist alles Schnee von gestern, wir machen jetzt nur noch einen auf Influencer. Ja, dann muss man sich das auf YouTube mal angucken. Wer hat eine gigantische Reichweite? Die Verbindung zwischen Werbung und Politik oder Product Placement, die gibt's ja gar nicht mehr. Also so eine alte, herkömmliche Trennung. Aber das ist natürlich für mich der entscheidende Punkt. Also, dass er mit dieser Posse, die er da selber veranstaltet hat, natürlich diese ganze Diskussion auch, die er selber anstoßen will und die für ihn auch, glaube ich, das hat ja Zittelmann, glaube ich, richtig beschrieben, politisch relativ harmlos ist, weil darauf können sich viele einigen und damit hat er natürlich mit dieser ganzen Geschichte das Ganze völlig ad absurdum geführt.
So, jetzt kommen wir mal zu unserem österreichischen Gast, Gerald Makel, der ja mit dem Internet erstens viel Erfahrung hat, denn er betreibt einen Blog mit wirklich erstaunlicher Reichweite, die immer weiter wächst, das ist sehr erfreulich und er hat den Blick auch nach Amerika gerichtet und sicherlich wahrgenommen, dass Richard Grenell, der ehemalige amerikanische Botschafter in Deutschland, bei dem Thema auch schon eingestiegen ist und dem deutschen Staatsminister da schon Kontra gegeben hat.
Ich fange mal mit dem an. Ich bin mein ganzes Leben lang Marketingmensch gewesen. Ich bin seit 40 Jahren Unternehmer. Das mit dem Bloggen, das ist mir einfach so passiert. Vor 7 Jahren habe ich begonnen. In den letzten 12 Monaten hatte ich 80 Millionen Views in den sozialen Netzen. Ich halte die Diskussion der letzten 12 oder 13 Minuten dann erstens einmal erstaunlich, wenn überhaupt uns jetzt hier noch jemand zuhört. Das ist eine Diskussion in einer gehobenen Skatrunde auf der Titanic, während wir schon auf dem Eisberg sind. Bitte verzeihen Sie mir diese offenen Worte, aber die Welt hat sich längst weitergedreht. Ich verstehe jeden Autor, der hier um sein geistiges Eigentum kämpft, aber das hat doch alles mit der realen Welt gar nichts mehr zu tun. Elon Musk hat es wunderbar in einem Satz zusammengefasst. You are the media now. Das, was wir die letzten Jahrzehnte hatten, ist vorbei. Das kommt nicht mehr wieder. Das kann auch nicht durch die EU, durch Regulative wieder eingefangen werden. Es ist das große Problem der Europäischen Union, dass wir keinen einzigen internationalen Big Player haben. Ja, die Tech-Konzerne sitzen alle in Amerika. Ja, das ist so. Und ja, das werden wir auch nicht mehr ändern, egal ob wir es zerschlagen, ob wir es durch den European Services Act versuchen zu zensurieren. Diese Diskussion ist hilflos, sinnlos, denn es wird nichts mehr ändern. Die KI hat übernommen, die Konsumenten haben ein ganz anderes Verhalten und die alte Medienwelt ist die Titanic, die gerade untergeht.
Also Weimar kämpft an einer Front, die eigentlich gar nicht mehr existiert und wir bräuchten uns damit gar nicht beschäftigen, sagt Gerald Makel. Herr Zittelmann, d'accord?
Ja, mir ging es ja auch jetzt nicht um das Thema mit dem Urheberrechten hin oder her, da stimme ich schon zu, sondern für mich ist das schon eine wichtige Frage, wie verhalten sich Bürgerliche in den politischen Auseinandersetzungen? Das war ja das Thema, was mich daran interessiert und da vertrete ich die These, dass unser Problem in Deutschland und möglicherweise auch in Österreich und woanders nicht ist die Links-Grün, sondern die Schwäche, der Opportunismus und die Feigheit der Bürgerlichen, weil die ganze linke Macht beruht ausschließlich darauf. Und insofern ist das Verhalten jetzt von dem Herrn Weimar, was ja nicht nur diese Sache anlangt, wir haben da ja andere Diskussionen, ist eigentlich mehr Anlass, um darüber nachzudenken, woher kommt das eigentlich, diese Schwäche, diese Feigheit vor den Linken?
Endlich strich das jemand aus. Das ist nämlich genau das Kernproblem und ich kann Ihnen gar nicht genug danken. Wir sind nicht konfrontiert mit der Stärke der Linksgrünwoken. Wir sind konfrontiert mit der Schwäche der sogenannten Konservativen, die sich in Wahrheit, zumindest in Europa, nicht zu diesen Positionen, die wir alle haben oder die Mehrheit teilen. Wir haben in Deutschland eine bürgerliche Mehrheit. Wir haben in Österreich eine bürgerliche Mehrheit. Wir haben eigentlich in der gesamten Europäischen Union kein einziges Land, wo die Linken per se eine Mehrheit hätten. Aber Herr Dr. Zittelmann hat völlig recht, dieses ganze System hält sich nur deshalb, weil die ehemals Konservativen feige sind, zu ihren Prinzipien zu stehen.
Schönes Beispiel, was auch wiederum mit der Person des Kulturstaatsministers zusammenhängt. Bei der Frankfurter Buchmesse ist es dann deutlich geworden, da werden ja Verlage gefördert, mit Preisen ausgezeichnet und mit Steuergeld gehätschelt. Verlage, die man schon deutlich als linksextrem bezeichnen kann und muss. Denn einer beispielsweise, der hat wie viel bekommen? 36.000 Euro. Naja, ist alles Peanuts, kann man sagen. Aber für Bücher, die ganz klare Empfehlungen geben, wie man sich, wenn man was ausgefressen hat und mit der Polizei konfrontiert ist, im Knast verhalten soll und so weiter. Also das ist diese linksextreme Szene und die Verlage, die begießen das natürlich und düngen den Bereich ja mit nach wie vor genügend Steuergeld, denn die Vorgänger-Kulturstaatsministerin, die war ja nun wirklich linksradikal, sie war eine Grüne, Claudia Roth, und es ändert sich unter Weimar jetzt eigentlich nichts daran.
Ich meine, nochmal was zu Claudia Roth sagen, die hat ja viel Kritik auf sich gezogen, aber was viele gar nicht wissen, nur ein Beispiel, die war ja früher Managerin der Gruppe Tonsteine Scherben. Und diese Gruppe, die hat zum Beispiel eine Platte verkauft, da war eine Steinschleuder dabei, also eine echte Steinschleuder,
damit man die Bullen
entsprechend attackieren kann. Und Texte waren zum Beispiel, und dann haue ich den ersten Bullen, die da kommen, ihre Köpfe ein. Ja? Jetzt kritisiere ich niemand dafür, dass er früher mal links außen war. Das war ich auch, allerdings als Teenager mit 13, 14 Jahren. Wenn später aber auch kein Problem, wenn man dann dazu steht und auch selbstkritisch ist dazu. Das hat sie aber nicht gemacht. So, und jetzt zu diesem Buchgeschichte, da habe ich mich auch informiert, selbst wenn das jetzt so war, dass der Preis möglicherweise noch vorher von der Claudia Roth vergeben wurde und der Weimar das jetzt nur noch praktisch umgesetzt hat, dann hätte ich mich doch trotzdem davon distanzieren können und sagen, das war meine Vorgängerin, wir müssen da was ändern, ich kann jetzt daran leider nichts mehr ändern, künftig wird es für solche Verlage keine Preise mehr geben. Das wäre eine mutige Ansage gewesen. Stattdessen gab es dann eine Erklärung, ja, die Welt sei halt bunt und das würde zu der bunten Welt dazugehören, dass hier solche Verlage Diskurse anregen. Ja. Und da hat er doch eine Chance vertan. Da hätten sich natürlich die Linken unglaublich aufgeregt, wenn er gesagt hat, ich muss das jetzt zwar noch die gegebene Zusage irgendwo umsetzen, aber künftig werden solche Verlage nicht mehr prämiert. Hat er aber nicht gemacht. Und das ist wieder Teil, was wir eben schon hatten, dieser Feigheit vor den Linken.
Aber da muss ich jetzt noch mal bei Tonsteine Scherben einhaken. Also die habe ich noch gehört, irgendwie 1983 in Osnabrück. Und natürlich waren Tonsteine Scherben, war eine linksradikale Musikband. Aber Kultur ist jetzt natürlich nicht dadurch gekennzeichnet, dass alle jetzt Toni Marshall hören und den früheren berühmten röhrenden Hirsch an der Wand hängen haben. Kultur sollte immer schon provozieren. Und der Witz ist ja, und das muss man einfach wissen, wenn man über Tonsteine Scherben redet. Also Rio Reiser war ja der Frontmann der Tonsteine Scherben. Und die haben sich 10 Jahre lang geweigert, wirklich so ganz normale Popmusik zu machen. Haben sich immer geweigert. Mit ihrer Musik wollten sie auch Agitation betreiben. Ja, und dann irgendwann ging das Geld aus. Und dann fing Rio Reiser an, eine Platte aufzunehmen. Jeder kennt den Song von uns, ne, Wenn ich König von Deutschland wäre. Also er fing dann halt an, ganz normale Popmusik zu machen. Galt natürlich damals in der Szene dann als ein absoluter Verräter, weil er auf einmal so eine Musik macht, aber die natürlich einen wahnsinnigen Erfolg hatte, weil er war wirklich ein begnadeter Musiker, ist ja sehr früh an AIDS gestorben. Und das Grundproblem ist doch heute nicht, ob wir linke Kultur oder rechte Kultur auszeichnen, sondern dass wir Kultur nur noch beurteilen nach den Maßstäben von irgendwelchen Kulturkommissionen, die früher auch in der SED gewesen sein könnten. Kultur ist ein lebendiger Prozess und ist doch kein bürokratischer Akt, wo irgendwelche Banausen dann darüber entscheiden müssen, ja, das ist jetzt aber politisch korrekt oder das ist politisch inkorrekt. Mich interessiert doch nicht, ob ein Musiker links ist oder rechts ist. Mich interessiert doch, hat er Ideen, was macht der? bringt der irgendwie Stimmung, Sachen zu schwingen. Also das ist ja auch das, was Weimar versucht in seiner Buchmesseeröffnungsrede zu beschreiben, als er am ersten Satz ja ChatGPT gefragt hat, also mach mir mal so etwas Ähnliches wie ein Rilke-Gedicht ohne Lyrik. Und das zeigt ja auch, wie sich dann KI zum Beispiel auf unser anderes Leben, auf unsere Art und Weise, wie wir Kultur verstehen und wie wir Kulturkreativität definieren, einen enormen Einfluss hat.
Lieber Frank Lübberding, vielen Dank. Aber bevor wir jetzt in eine Diskussion über die Sinnhaftigkeit überhaupt des Postens des Kulturstaatsministers, das müsste sich nämlich anschließen, in eine solche Diskussion. Naja, die wurde ja geführt. Also das ist ja noch nicht so alt. Kultur in Deutschland ist ja bekanntlich Ländersache. Und ich erinnere mich noch, als die Diskussion losging, der erste war ja dann Michael Naumann. Und ja, so langsam kam da plötzlich so ein Staatsgedanke, Deutschland muss normal werden und deswegen auch eine Staatskultur irgendwie vertreten. Lassen wir das jetzt mal auf sich beruhen. Ich hake ein, bei Rio Reiser ging das Geld aus und da kommen wir zu dem, was Gerald Merkel immer die echten Probleme nennt. Ich sage jetzt, es ging das Geld aus. Da komme ich sofort auf ein Großthema dieser Woche. Da geht nämlich demnächst das Geld aus. Es ist Hamburgs Weg in die Insolvenz. Wir haben einen Klimavolksentscheid in Hamburg gehabt. Die ganze Sache soll bis 2040 CO2-frei werden, was immer das heißt. Ja, jetzt können wir uns erstmal überlegen, wie konnte es dahin kommen? Herr Zittelmann, meinen Sie, China steckt dahinter oder verrückte Umweltstiftungen?
Also ich sage jetzt was, wo ich mich bestimmt bei vielen, vielleicht auch bei Ihnen unbeliebt mache. Ich bin generell gegen Volksentscheide. Ich weiß, die AfD ist dafür, die Linken sind dafür, die Grünen, die sind dafür. Die FDP ist dafür, alle Parteien sind dafür, ich bin dagegen. Und ich fühle mich da nur wieder bestätigt durch die Hamburger Entscheidung jetzt, die völlig unsinnig. Wir haben was Ähnliches gehabt vor ein paar Jahren in Berlin. Da haben 56% der Berliner abgestimmt für die Enteignung von großen Wohnungsgesellschaften, also die verstaatlicht werden sollen. Und was ich beobachtet habe beim Thema Volksentscheid, ist immer das, die meisten sind dann für Volksentscheide, wenn sie vermuten, dass die so ausgehen, wie es ihrer eigenen Meinung entspricht. Also zum Beispiel die Grünen waren früher beim Thema Kernkraft und so weiter, weil da gab es ja früher Mehrheiten dagegen, heute nicht mehr. Da waren die für Volksentscheide. Aber zum Beispiel beim Thema Migration, da waren sie natürlich nicht für Volksentscheide. Umgekehrt bei Rechten, die sind dann bei Themen, wo es nie wissen, dass die Bevölkerung auf ihrer Seite steht, zum Beispiel Migration dafür. Aber bei anderen Themen, wie zum Beispiel dann bei Steuern, sind sie dann wieder dagegen. Und das finde ich halt inkonsequent. Du kannst nicht sagen, ich bin immer dann für einen Volksentscheid, wenn ich hoffe, dass es so ausgeht, wie es also meine eigenen politische Meinung entspricht. Und ansonsten bin ich dagegen. Ich selbst fühle mich also einfach durch diese Hamburger Entscheidung bestätigt. Das ist eine wieder absolut unsinnige Entscheidung. Klar, jetzt könnte man sagen, das lag auch daran, dass das Quorum zu niedrig war. Man könnte das höher ansetzen. Aber wie auch immer, ich bin dagegen.
Ich finde das absolut nachvollziehbar. Wir können über Volksentscheide auch gleich diskutieren. Ich würde gern am Anfang erstmal noch bei Hamburg selbst bleiben. Gerald Merkel.
Entschuldige bitte. Wir haben jetzt die Hälfte der Stunde der Sendezeit mit Problemen besprochen, die kein Mensch im realen Leben im Moment brauchen kann. Du hast es gerade angesprochen. Es ist kein Geld mehr da. 98% der Menschen interessiert im Moment die Kultur nicht, weil 40% der Deutschen ihre monatlichen Rechnungen nicht mehr bezahlen können. Und 65% der Deutschen haben nicht einmal mehr 1.500 Euro zur Verfügung, um irgendeine praktische Maßnahme zu kaufen, wenn die Waschmaschine kaputt wird oder die Spüle nicht mehr funktioniert. Es geht hier nicht mehr um Volksentscheidungen oder ob wir jetzt zulassen oder nicht. Hamburg hat gerade den Weg in den endgültigen ökonomischen Suizid gewählt. Wir müssten doch von diesen philosophischen Gedanken endlich wegkommen zu dem, was die Menschen, und das betrifft auch jeden einzelnen Kontrafunkhörer, tagtäglich beschäftigen. Was bedeutet dieser Entscheid in Hamburg? Warum sind über 60%, 1,3 Millionen Hamburger, zu Hause geblieben, anstatt dass sie an einem Volksentscheid teilnehmen, der buchstäblich Zehntausende Arbeitsplätze in den nächsten Jahren vernichten wird. Und ich will gar nicht so sehr nur auf die Hamburger losgehen. Ich verstehe ja, der Rest der Welt versteht ja nicht, wie Deutschland so blind in den ökonomischen Suizid laufen kann, wie sie es derzeit tun. Der einzige Mensch in den letzten Jahren, wenn wir schon von der Medienszene sprechen, dem ich jedes Wort wegnehmen kann, ist dieses Wochenende Julian Reichelt gewesen, der sagt, die einzige Möglichkeit, Deutschland wieder herauszukommen, ist alles, was in den letzten 15 Jahren beschlossen worden ist, sofort und radikal zurückzunehmen. Und für mich als Unternehmer, und ich habe hier noch zwei Unternehmer in der Runde, ist für mich das Erstaunlichste, dass wir uns nicht über die praktischen Folgen aus diesem Volksentscheid unterhalten. Und die praktische Folge lautet: Hamburg, die größte Industriestadt der Deutschen Bundesrepublik, hat den ökonomischen Suizid gewählt.
Na, da muss man ja erstmal wissen, also zum Beispiel Volksentscheide, ich bin da auch nicht der größte Fan von. Ich finde immer als Korrektiv sind die sinnvoll, finde ich auch immer noch. Aber was war das Kalkül in Hamburg? Die meisten sind einfach davon ausgegangen, dass die Mobilisierung zu schwach wird, ähnlich wie in Berlin, dass dann dieser Volksentscheid keinen Erfolg hat. Ich glaube, das war auch die Strategie der SPD und des SPD-Bürgermeisters, regierenden Bürgermeisters in Hamburg, weil er natürlich auch keinen offenen Konflikt bei dem Thema mit den Grünen riskieren wollte. Das ist immerhin sein Koalitionspartner. Das ist natürlich wirklich voll in die Hose gegangen, das muss man jetzt sagen. Der zweite Punkt ist, welche Umsetzungschancen hat das? Das Ganze hat natürlich Gesetzeskraft. Und wenn es so kommt, wie es dort in diesem Volksentscheid im Inhalt da steht, ist das eine Katastrophe für Hamburg. Können Sie den Hafen dicht machen? Ja, völlig klar. Aber das ist ja auch ein interessantes Signal gewesen, dass dann zum Beispiel die rot-grünen Koalitionäre dann gleich gesagt haben, ja, das können wir allerdings nur umsetzen, wenn wir Hilfe kriegen vom Bund und von der Europäischen Union. Das heißt, wir können uns das ja im Grunde gar nicht alles leisten, was wir da beschlossen haben. Und damit haben sie jetzt natürlich schon eigentlich so einen Pfad aufgezeigt, warum das Ganze wohl im Wesentlichen nur auf dem Papier stehen wird. Und jetzt ist natürlich die Frage, wenn es schon um praktische Umsetzung geht, was ja Herr Merkel immer zu Recht verlangt, ist natürlich die Frage, mit welchen juristischen Tricks werden sie das machen. Aber ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass Tschentscher ganz genau weiß, dass das Ganze völlig idiotisch ist letztlich. Und wohl, so habe ich das mitbekommen, selbst die grüne Fraktion in der Hamburger Bürgerschaft war ja im Grunde dagegen. Sie wollte es sich nur mit ihrem eigenen Klientel nicht verscherzen. Und das ist ja die entscheidende Frage, weil ich glaube, an diesem Volksentscheid und an dem Ausgang, den wohl die SPD und Grünenführung in Hamburg so nicht erwartet hat, müssen sie jetzt wirklich ganz offen zeigen, wie sie damit umgehen wollen. Also wollen sie jetzt den ökonomischen Desaster managen oder sagen sie, das ist so nicht machbar? Und ich glaube, da wird es eine ganz spannende Diskussion jetzt dazu geben.
Na, aber so funktioniert die internationale Ökonomie doch nicht. Da komme ich wieder zum Herrn Dr. Titelmann. Dass das in Hamburg überhaupt passieren konnte, ist wieder einmal die Feigheit der Bürgerlichen, der Konservativen, die sich nicht gib und klar hinstellen und sagen, alles, was ihr hier fordert, ist Schwachsinn. Es gibt keine Energiewende, die funktioniert.
Muss ich unterbrechen, die CDU hat eindeutig sich dagegen positioniert. Ja, aber, auch aber die nicht. FDP, auch wenn sie nur noch ein Rest ist. Aber das Problem war schlicht und einfach die SPD. Die SPD und ihr Bürgermeister haben sich nicht positioniert.
Nein, die CDU und die FDP haben sich nur dagegen positioniert, dass Hamburg einen Sonderweg geht und 5 Jahre früher Selbstmord begeht, bevor der Rest Deutschlands den Selbstmord begeht. Und es ist völlig egal, wie die Hamburger Politik da jetzt ein Schlupfloch rausfindet oder nicht. Der Schaden ist angerichtet. Denn Beispiel ArcorMittal, das ist das größte Stahlwerk von ArcorMittal, steht in Hamburg. Die Konzernzentrale sitzt aber in Indien. Und jetzt kommt irgendwo ein Großauftrag für Walzdraht für 800.000 Tonnen, die werden dort im Jahr in Hamburg produziert. Und jetzt bekommt die Konzernzentrale irgendwo die Verlängerung eines Auftrages in der Industrie und muss überlegen, welches Werk wird damit befasst. Das Hamburger Werk könnte sein, wenn diese Wahnsinnigen das wirklich umsetzen, ist in spätestens 3 Jahren nicht mehr konkurrenzfähig. Also wird jetzt, morgen, der indische Konzern-CEO den Auftrag an ein anderes Land vergeben und der Schaden ist angerichtet. Das ist das Problem. Mit der Entscheidung selbst ist die Möglichkeit in den Raum gestellt, dass die wirklich versuchen, das auch nur ansatzweise umzusetzen, damit ist die wirtschaftliche Konkurrenzfähigkeit des deutschen Standortes nicht mehr gegeben. Und schon reagiert der internationale Konzern und schiebt wie auf dem Schachbrett die Figur in ein anderes Land hinüber. Und dort entstehen dann die Arbeitsplätze, dort wird der langfristige Vertrag unterschrieben, dort verdienen die Lieferanten, dort kommt die Umwegrentabilität.
Aber deutsche Stahlindustrie, das muss man einfach wissen. Alle Standorte haben ein extremes Problem, nicht nur das Stahlwerk in Hamburg. Also richtig. Überall überlegen sie, ist das noch konkurrenzfähig möglich hier in Deutschland angesichts dieser Vorgaben, die gemacht werden, noch überhaupt zu kostengünstigen Bedingungen, wettbewerbsfähigen Bedingungen Stahl herzustellen. Richtig. Das betrifft ThyssenKrupp, das betrifft Salzgitter, das sind ja wirklich die großen Player in dem Spiel. Und das ist jetzt natürlich ein ganz grundsätzliches Problem.
Es gibt doch für alles eine Lösung. Erstens, liebe Hörer, Sie haben jetzt die Möglichkeit, sich zu entscheiden. Entweder glauben Sie Gerald Markel oder Sie glauben dem Norddeutschen Rundfunk. Denn der NDR hat auf die Frage, was sich jetzt sofort ändert durch diesen Klimavolksentscheid, einfach gesagt, nichts. Erstmal nichts. So, das ist das eine. Und das andere ist, ihr merkt, ich komme jetzt langsam auf die humoristische Schiene, die ganzen Probleme, die wir hier behandeln, die lassen sich doch lösen, Herr Zittelmann. Die SPD will die Stahlindustrie notfalls verstaatlichen. Der Staat kann sich das Recht vorbehalten, in begründeten Einzelausnahmefällen in die Stahlproduktion einzusteigen, heißt es in einem Positionspapier.
Ich meine, das ist ja das, was der Ökonom Ludwig von Mises mal mit dem Begriff Interventionsspirale bezeichnet hat. Die Politik fängt an, sich in die Wirtschaft einzumischen. Die Folgen, die sind desaströs. Und dann mischt er sich immer stärker ein, bis es irgendwann komplett an die Wand fährt. Und die Situation ist doch die, wenn man jetzt mal den grünen Stahl nimmt, das ist einfach eine absolute Schnapsidee, die kein Mensch ernst nehmen kann. Daher haben wir auch wieder das Beispiel, was ich vorhin gesagt habe. Der Merz hat sich auch kritisch dazu ein Thema ausgesprochen, nur um sich dann gleich wieder zu entschuldigen, ein paar Tage später zu korrigieren, hat gesagt, ja, wir wollen es ja auch, wir wollen es nur etwas langsamer. Und das ist genau das große Problem, dass die Diskussion nicht darum geht, brauchen wir überhaupt diese Energiewende und diese sogenannte Mobilitätswende, sondern nur, wie schnell machen wir das? Dass die einen sagen, die Grünen und die Linken, wir müssen jetzt noch schneller vorangehen oder die Leute, die in Hamburg jetzt abgestimmt haben und die anderen von der Union, die sind im Prinzip einverstanden damit. Die sagen nur, macht man nicht so schnell, macht es ein bisschen langsamer. Es geht darum, praktisch wie schnell man auf dem Irrweg voranschreitet, ob jetzt in rasender Geschwindigkeit oder ein bisschen verlangsamt. Aber ich sage, es bleibt in beiden Fällen ein Irrweg und was wir eigentlich bräuchten, wäre ein Kanzler, der eine Erklärung macht und sagt, hiermit erkläre ich die Energiewende für gescheitert und beendet. Hiermit erkläre ich vor allen Dingen die Mobilitätswende für gescheitert und beendet. Hiermit erkläre ich, dass wir 1:1 von Dänemark jetzt die Maßnahmen in der Migration uns abschauen. Diesen Kanzler, den gibt es nicht. Und ich weiß noch vor ziemlich genau einem Jahr, wo die Ampel am Ende war, da waren ja auch viele voll Hoffnung und haben gesagt, jetzt kommt der Merz. Und ich habe dann einen Artikel geschrieben, kann man auch nachlesen, Fokus, und habe gesagt, da es diesen Kanzler nicht geben wird, wird sich nichts ändern. Und ob jetzt da noch ein zusätzlicher Sargnagel irgendwo eingehämmert wird oder nicht, durch so einen Entscheid, ändert natürlich in der Tat jetzt nicht viel, weil die ganze Richtung stimmt nicht. Und da fehlt halt der Mut, das einfach zu konstatieren und zu sagen, diese Mobilitätswende, das ist ja praktisch noch nie geschehen in der Geschichte, dass ein Land freiwillig seine beste Industrie zerstört. Also ich war in den letzten 2 Jahren in 30 Ländern unterwegs, habe da Vorträge gehalten. Die Leute haben es ja nicht verstanden. Die haben gesagt, ihr wart doch immer stolz auf euren Mercedes, BMW und Volkswagen und so weiter. Was macht ihr da jetzt? Ja, dass ein Land freiwillig praktisch sein bestes Produkt verbietet. Ja, das ist ja ein Zeichen von Masochismus oder Blödheit, was gar nicht zu übersteigern ist. Und da bräuchte es halt jemand, der das sagt. Aber das haben wir halt nicht.
Ja, und sagen reicht nicht. Denn gesagt wurde schon einiges. Der Merz hatte ja auch gesagt, links ist vorbei. Und dann haben wir gemerkt, was da ist. Also es nützt nichts, wenn er sagt, die Energiewende ist vorbei. Es braucht noch ein bisschen mehr. Verlassen wir mal Hamburg. Also die Schnelligkeit, mit der die sich da zugrunde richten, über die können wir noch diskutieren. Dort werden eben dann die Gasleitungen aus den Straßen gerissen, die Häuser werden mit Wärmepumpen ausgerüstet, Tempo 30 in der ganzen Stadt und das natürlich elektrisch und im Hafen legen nur noch Segelschiffe an. Okay, also es gibt weitere Ideen und zwar, weil gerade von BMW die Rede war, in Deutschland hat die SPD ja auch noch tolle Ideen, nämlich es soll 3.000 Euro Kaufprämie für E-Autos geben, allerdings nur für welche, die nicht ganz so teuer sind, also für Geringverdiener. Aber da kauft man als Geringverdiener doch gleich zwei, ne? Wenn man 3.000 Euro Prämie kriegt.
Nein, da muss ich Herrn Zittelmann wirklich völlig recht geben, obwohl ich natürlich ökonomisch eher in meinem anderen Lager zu verorten bin grundsätzlich. Das Verrückte an dieser Idee ist, man kann ja irgendwie Verkaufsprämien machen. Jetzt muss man sich aber natürlich dann fragen, welche Behörde soll denn überhaupt feststellen, wer ist ein Gering- oder Mittelverdiener? Welche Kriterien werden da angelegt? Also nur das eigene Einkommen, auch das Einkommen des Partners oder der Partnerin, muss das Vermögen bewertet werden, weil ansonsten kann natürlich ein Zahnarzt sagen, also ich habe hier meine Ehefrau beschäftigt mit 1200 Euro im Monat für 20 Stunden. Sie ist jetzt Geringverdienerin und dann kann ich ja meinen Zweitwagen mit einer staatlichen Subventionierung als Elektroauto anschaffen. Also das Problem ist doch, und das ist genau der Kern von solchen Schnapsideen, dass das einen Rattenschwanz an Problemen, an unklaren Definitionen auslöst. Und ich habe noch keinen konkreten Vorschlag gesehen, wie das umgesetzt werden soll, diese ominöse Förderung für Geringverdiener. Deswegen muss so ein Quatsch einfach weg. Das ist wirklich diese sozialdemokratische Mentalität, die hat mit der früheren Sozialdemokratie auch wirklich nichts zu tun. Das ist einfach der Wahnsinn in Tüten, um das mal so auszudrücken. Weil sie wissen ja gar nicht, wie sie es umsetzen können.
Man kann das auch mit dem Social Score noch verbinden, nicht? Wenn man sich politisch wohlverhält.
Einspruch aus Österreich.
Ja, Gerald Merkel.
Nein, es gibt überhaupt kein Recht, des Staates Steuergeld von allen steuerzahlenden Bürgern dazu zu verwenden, um irgendein Produkt finanziell zu unterstützen. Wozu? Wie kommt der Einzelne dazu, dass sein Geld für so etwas umverteilt wird? Es gibt einen einzigen Faktor, der entscheidet, ob ein Produkt gekauft wird oder im Laden steht, das ist der Konsument. Der Staat hat sich aus der Wirtschaft völlig rauszuhalten. Er gibt maximal irgendwelche Rahmenbedingungen vor, aber gar keine konkreten Eingriffe in den Markt. Mit welcher Begründung gibt es für irgendein Produkt, völlig egal, ob das jetzt ein Elektroauto ist oder eine Zahnbürste, irgendein Geld vom Staat? Das ist nicht zu rechtfertigen.
Naja, also da stimme ich jetzt mal sehr zu. Für mich ist es Planwirtschaft. Und zwar warum?
Ja, genau.
Was ist der Unterschied von Marktwirtschaft und Planwirtschaft? Marktwirtschaft heißt, dass man vertraut, dass Millionen Unternehmer und Konsumenten entscheiden, zum Beispiel, welche Autos produziert werden und welche Autos gekauft werden. Und Planwirtschaft heißt, dass Politiker und Beamte das entscheiden. Das heißt, der Politiker und der Beamte denkt, er ist schlauer als Millionen Konsumenten und Unternehmer. Und das ist ja das, was letztlich vom Denken dahinter steht, hinter all diesen Ideen. E-Mobilität, ich habe überhaupt nichts gegen Elektroautos. Wer sich eins kaufen will, absolut in Ordnung. Aber das ist nicht die Aufgabe vom Staat, der glaubt, er ist schlauer als die Konsumenten, sondern das muss letztlich eine Entscheidung sein der Konsumenten. Und das ist nur für mich ein Beispiel, dass wir uns immer mehr wegentwickeln von der Marktwirtschaft und hin zu einer Planwirtschaft, wo zwar die Unternehmen formal noch Eigentümer sind, das private Eigentum gibt es noch formal, aber es hilft ja nichts, wenn der Staat letztlich dir als Vermieter, als Autoproduzent oder wem auch immer sagt, was du tun musst und nicht tun darfst und so weiter. Und das ist praktisch die Zerstörung der Marktwirtschaft, die wir beobachten. Und Planwirtschaft hat in 100 Jahren noch nie und nirgends auf der Welt funktioniert. Und deswegen jetzt hier auch nicht funktionieren.
So, jetzt hat aber Frank Löberding noch ein Ass im Ärmel und möchte ein gutes Beispiel für eine nützliche Förderung bringen.
Also man kann ja zum Beispiel den Vorschlag machen, die Privilegierung von Medienunternehmen in Deutschland, was die Umsatzsteuer, die Mehrwertsteuer angeht, haben sie einen reduzierten Umsatzsteuersatz von 7%, in Zukunft alles mit 19% zu machen. Also eine einheitliche Regelung. Also da würden Ihnen natürlich alle, die ansonsten gerne mit Hayek-Flaggen und Ludwig von Mises-Flaggen durch die Gegend laufen, würden dann im Kanzleramt auflaufen und sagen, wir stehen sowieso schon unter Druck und jetzt wollt ihr diesen Quatsch machen. Also das Problem ist einfach, und da hat natürlich Zittelmann recht, es hat sich eine Mentalität eingebürgert, dass man auf Teufel komm raus ein Elektroauto durchsetzen kann. Das wurde ja schon mal über Jahre gefördert, statt wirklich nur Rahmenbedingungen zu setzen, wo die Leute dann selber darüber entscheiden, was ist für mich die bessere Mobilitätsalternative, und der Staat einfach nur sagt, okay, wir geben eine gewisse Anschubfinanzierung, also was jetzt zum Beispiel die Infrastruktur angeht oder so, weil das nicht von selbst läuft. Und danach sollen die Konsumenten entscheiden. Bei den deutschen Autokonzernen war es ja wirklich so, die haben die Elektroautos natürlich nie richtig ernst genommen, bis Elon Musk auf den Plan trat. Und dann haben sie immer gewartet, wann gibt es denn jetzt irgendwelche Förderpakete vom Bund? Weil sie sagten, wird sowieso nicht relevant sein. Und das ist tatsächlich diese Zerstörung von marktwirtschaftlicher Logik, die sich dort Bahn bricht.
Okay. Die hässliche Schwester von Förderung ist das Verbot. Und jetzt reden wir mal auch von diesen Möglichkeiten der staatlichen Lenkung in Wirtschaftsbereiche hinein, zum Beispiel bei Zigaretten. Ist jemand hier in der Runde, der gerne raucht?
Ja.
So, immerhin einer, 1-3. Ich fühle mich deswegen schon hingezogen. Ich muss sagen, ich bin früher, als es noch solche Raucherabteile in der Bahn gab, gerne freiwillig als Nichtraucher dahin gegangen, weil ich die Leute meistens netter fand. Aber jetzt mal zu diesem Verbot von Filterzigaretten. Herr Zittelmann, gut oder schlecht?
Ich finde, dass der Staat sich generell beim Thema Gesundheit raushalten sollte, weil mit welcher Berechtigung? Jetzt sagt man, naja, Rauchen ist gesundheitsschädlich, stimmt. Aber das ist doch meine eigene Entscheidung, ob ich das tue oder nicht. Jetzt ist ja dann der Gegeneinwand, naja, die liegen dann hinterher der Versichertengemeinschaft zur Last. Ich habe mal gelesen, ich weiß nicht, ob es stimmt, eine Statistik, dass Raucher und stark Übergewichtige sogar unterm Strich weniger kosten die versicherte Gemeinschaft, einfach weil sie so viel früher sterben. Ja, so dass also auch das Argument praktisch dahinfällig wäre. Also ich zum Beispiel bin Mensch, ich habe früher geraucht, aber rauche nicht, ich nehme keinen Drogen, ich trinke keinen Alkohol, ich esse auch keine Süßigkeiten, aber ich gönne es jedem, das zu tun. Das ist meine persönliche individuelle Entscheidung. Und wenn man einmal anfängt, den Menschen Vorschriften zu machen und sagt, du musst jetzt, so wie ich das zum Beispiel mache, jeden Tag Fitnesstraining machen, du darfst jetzt nur so und so viel wiegen, du musst jetzt dies und das und das. Das ist für mich völlig absurd. Das ist nicht die Aufgabe vom Staat. Das ist ja das Schlimme, dass Politiker uns ständig irgendwo einreden wollen, wir müssen jetzt für dich entscheiden, wie du dich gesund ernährst. Wenn ich mir die Leute aber angucke mit ihren Fettbäuchen, mit ihren Doppelkinnen in vielen Parteien, ja, nicht jetzt nur bei den Grünen, auch bei anderen, dann sage ich, wenn ihr schon was tun wollt, dann seid doch erstmal Vorbilder selbst, bevor ihr eure Mitmenschen beglücken wollt und denen sagen wollt, was sie machen sollen. Du wirkst doch völlig unglaubwürdig, wenn du selbst da so eine Wampe hast und man 2 oder 3 Kinder zählen kann und dann sagst du den Leuten, wie sie sich ernähren sollen.
Herr Zittelmann, ich wünsche Ihnen ein langes, glückliches und gesundes Leben. Aber jetzt mal im Ernst, fandet ihr die Antwort von der Giorgia Meloni eigentlich irgendwie toll? Die hat doch, als sie mit dem Erdogan zusammensaß und der Erdogan auch sagte, ja, sie müssen eigentlich aufhören zu rauchen, dann hat sie gefaucht und hat gesagt, ich würde jemanden töten, der mich zwingt, mit dem Rauchen aufzuhören.
Ich halte es für eine Nebelgranate, die Diskussion jetzt zu führen. Sie trifft vor allem eine Bevölkerungsschicht, die derzeit ganz andere Probleme hat. Und um davon abzulenken, um nicht vor der Tür des Kanzleramtes 10.000 Menschen, 100.000 Menschen, Millionen Menschen stehen zu haben, die sich das tägliche Leben, die Rechnungen nicht mehr leisten können, die bei einer Anschaffung von 2.000 Euro dann zur Bank knien gehen müssen, um sich einen Kredit zu nehmen. Das sind nämlich auch diejenigen, die sich dann von ihrem Geld vielleicht hin und wieder noch ein Päckchen Zigaretten, ein Fläschchen Wein, eine Schweinshaxe oder was auch immer leisten können. Und in dem Moment, wo ich mit denen jetzt diskutiere, ob sie Filter oder nicht Filter auf der Zigarette verwenden können, lenke ich einfach von den essentiellen Themen ab. Und das essentielle Thema lautet, Deutschland ist de facto auf dem Weg der Deindustrialisierung, Frankreich ist pleite, die gesamte EU ist die undynamischste Wirtschaftsregion der gesamten Welt. Wir haben viel größere Probleme und die Politik sucht sich wieder irgendein emotionales Thema aus, um von der eigentlichen Kerndiskussion abzulenken. Mehr ist das nicht.
Ja, aber solche Argumente habe ich früher übrigens immer bei den Linken gehört. Also die haben mir dann auch immer gesagt, also ja, die Politik will nur ablenken, damit sie auf die wahren Probleme, fehlendes revolutionäres Bewusstsein der Arbeiterklasse zum Beispiel, nicht eingehen muss. Also ich glaube, in vielen haben sie recht. Also dieses Land ist ökonomisch wirklich in einer desaströsen Verfassung. Das bricht nur noch nicht so richtig auf. Also die haben auch nicht mehr viel Zeit, das zu ändern. Aber ich glaube tatsächlich, ob dann die Erwartung, dass ohne eine Diskussion über Filterzigaretten die Leute gleich zu Hunderttausenden vor dem Kanzler anstehen würden, die wage ich dann doch zu bezweifeln. Aber was tatsächlich der Fall ist, es zeigt wirklich eine Mentalität, die auch vor allem in Brüssel existiert, dass die meinen, sich mit so einem Bullshit beschäftigen zu müssen. In Wirklichkeit geht es natürlich, glaube ich, in Deutschland darum, dass, weil die GKV wirklich am Rand des finanziellen Kollaps steht, wahnsinnige Staatszuschüsse braucht, dass sie gerne die Tabaksteuer erhöhen wollen, nochmal erhöhen wollen, um damit einen Teil der Gegenfinanzierung bezüglich der GKV sicherzustellen. Und jeder Marktwirtschaftler wird sich dann natürlich fragen, ist eine super Sache, kann man machen. Dann wird aber der Zigarettenschmuggel wie früher in Griechenland und in anderen Staaten wieder sehr attraktiv werden. Die Frage ist dann, kommt es dann überhaupt dazu, dass der Staat mehr Einnahmen generieren kann, weil er einfach über eine Schwelle besteuert, die für viele Leute, die gerne rauchen wollen oder irgendein anderes Produkt konsumieren wollen, nicht mehr rentabel ist oder nicht mehr bezahlbar ist. Ich finde, an dem Beispiel wird eine gewisse Mentalität dieser Brüsseler Bürokratie deutlich, die sich einfach in Lebensbereiche einmischt, die sie nichts angehen. Da hat ja Zittelmann völlig korrekt beschrieben. Ja. Und das muss adressiert werden, das muss kritisiert werden und nicht auf irgendwie eine Volkserhebung zu hoffen. Ich glaube, die wird es in Deutschland nie geben.
Also, vielen Dank. Das sehe ich ähnlich. Frank Lüberding, ich glaube auch, dass die Erörterung von persönlichem Genuss und politischem Elend wirklich inkommensurabel ist. Und ich merke, und da kann der Gerald Marke toben, wie er will, wir versuchen hier einen Spagat zu machen, indem wir beides in diese Sendung reinbringen. Das ist schon beachtlich. Brüssel war das Stichwort. Übrigens in Klammern gesprochen, ich höre, dass Frau von der Leyen sich jetzt im 9. Stock oder wo das ist, einbunkert. Also jetzt werden Aufzüge in diesem Palais Schumann gesperrt und es riecht alles schon so ein bisschen nach Bruno Ganz im Bunker. Ja, also man könnte einen Film drehen über von der Leyen in Brüssel. Aber Spaß beiseite, eine Sache, die die beschlossen haben, die kommt jetzt massiv und überraschend auf viele zu, nämlich: Habt ihr schon mal vom automatischen Zwangsabgleich bei den IBAN-Nummern gehört? Wenn man eine Überweisung tätigt, seit Anfang Oktober ist das jetzt so, dann kommt die Überweisung oft zurück. Und wir beim Kontrafunk, wir merken das, wir haben es von vielen, vielen Hörern, die uns eine Spende schicken wollten, gehört. Es wurde nicht ausgeführt, der Überweisungsauftrag, mit Hinweis darauf, der Empfänger stimmt nicht überein mit irgendeiner Liste, die man nicht kennt. Keiner weiß, wo es herkommt.
Ich kann es dir sagen, der Zahlungsverkehr ist mittlerweile dermaßen umfangreich und die Banken stehen vor dem Problem, auch die KI implementieren zu müssen, dass die KI die Kontrolle übernimmt über die Zahlungsströme. Und wenn ich als Gerald Markel ein Konto eröffne, dann habe ich einen IBAN dahinter. Und dann gibt es jetzt irgendjemanden, der möchte dem Gerald Marke Geld schicken oder Geld überweisen. Mhm. Und in dem Moment, wo er Markel nicht mit EL, sondern mit einem Ü schreibt, sagt die KI, hoppsa, hier stimmt der Empfänger mit dem IBAN nicht überein, könnte es sein, dass es sich entweder A um eine irrtümliche Überweisung handelt, da hat die Bank wieder Angst davor, dass sie dann in eine Haftung hineinkommt, oder B, könnte es sein, dass es sich hier, und das ist ja das Argument der Politiker, die das immer so plastisch vorschieben, das könnte jetzt sein, dass hier irgendwelche Gelder verschoben werden, beziehungsweise, und das kommt leider Gottes auch wirklich oft vor, dass hier IBAN verwendet werden mit einem falschen Namen, um Gelder zu verschieben. Das ist eines der letzten Schlupflöcher, wo man noch irgendwie sich an der Steuer vorbeimogeln wollte oder geglaubt hat, es zu können. Der Hintergrund ist aber wirklich die Schwierigkeit der KI zu unterscheiden, ob dieser Empfänger jetzt tatsächlich der IBAN-Inhaber ist oder nicht, und dass die Bank dann sagt, wir kommen plötzlich in eine Haftung hinein, wenn wir diese Überweisung durchgeführt haben. Aber, punkto Nebelgranate, das ist ja gar nicht der Hammer. Der Hammer bei dem Zahlungsabgleich ist die gleichzeitig eingeführte Absenkung der Überweisung bzw. der Einzahlung von Bargeld. Geht doch einmal auf eine Sparkasse und versucht, 3.000 oder 5.000 Euro in bar auf euer eigenes Konto einzulegen. Da wirst du plötzlich von der KI gefragt, ja, wofür wollen Sie denn das Geld einlegen und woher kommt denn das? Das sind die Dinge, wo ich dann wieder sage, da ist der totalitäre Staat bereits umgesetzt worden. Mir persönlich ist das in der Südsteiermark passiert. Ich musste auf ein Konto für eine Überweisung an ein Hotel noch Geld einlegen. Ich hatte zu wenig Geld am Konto. Ich hatte Gott sei Dank Geld eingesteckt und gehe und lege 2500 Euro auf mein eigenes Konto ein, erst vor 4 Tagen. Und der Computer beim Automaten fragt mich, A, woher kommt das Geld? Gibt mir mehrere Möglichkeiten, die ich ankreuzen kann. Und B, was will ich mit dem Geld? So weit sind wir schon.
Trotzdem, wir haben es an mehreren Beispielen durchexerziert, auch wenn der Name des Empfängers, in dem Fall Kontrafunk AG, vollkommen korrekt angegeben wird und mit der IBAN übereinstimmt, werden solche Zahlungen manchmal und keiner weiß warum zurückgewiesen. Jetzt ist die Sache noch ein bisschen drolliger, weil LGBTQ-Leute, also Transpersonen, die ihren Namen geändert haben, ja, die kommen da ganz besonders, obwohl das ja die Brüsseler Ideologie ist, die fürchten jetzt Zwangsoutings, weil der alte Name ist irgendwo noch hinterlegt, mit der IBAN verknüpft und das darf natürlich nicht sein, aber es muss sein. Das ist die Lage, in der die jetzt sind, die armen Menschen, dank der EU. Und zum Abschluss vielleicht noch eine letzte Runde, weil wir uns jetzt bei der EU festgefressen haben. Wisst ihr eigentlich, dass Jordanien 500 Millionen Euro aus EU-Mitteln, wie es heißt, bekommt für Wirtschaftswachstum, das soll da gefördert werden und die Beschäftigung in Jordanien soll befördert werden. Und dieses ganze Programm, das läuft also schon eine ganze Weile. Insgesamt sind auf diese Weise bisher 1 Milliarde Euro an Jordanien geflossen. EU-Mittel.
Ja.
Ihr Steuergeld bei der Arbeit.
Ja, aber das ist ja völlig klar, weil Jordanien ist ja ohne ausländische Hilfe nicht überlebensfähig.
Ja.
Und das ist ja schon seit 30 oder 50 Jahren der Fall. Mhm. Und da gibt es wahrscheinlich auch so eine Art internationale Arbeitsteilung, dass dann die Europäer mehr bezahlen als vielleicht die Amerikaner. Aber Jordanien hat natürlich überhaupt kein Geschäftsmodell. Und was ist das Problem bei Jordanien? Deswegen werden die so viel unterstützt. Die überwiegende Mehrheit der Jordanier sind Palästinenser. Und schon die Israelis, schon Moshe Dayan und es ist eine uralte Geschichte, glaube sogar Golda Meir in den 60er, 50er Jahren, haben ja im Grunde Jordanien für den wahren Palästinenserstaat gehalten. Und um das zu verhindern, musst du natürlich in irgendeiner Form, das ist auch politisch rational, den dortigen König unterstützen, damit ihm nicht das gleiche Schicksal passiert wie damals dem König im Irak. Und ich glaube, das ist einfach der Hintergrund. Das ist natürlich Großmachtpolitik, um ein Regime oder eine Regierung zu stützen, die ansonsten nicht überlebensfähig wäre.
Jetzt müssten wir eigentlich noch ein paar Worte über den Palästinenserstaat verlieren. Dazu haben wir jetzt kaum noch Zeit. Wer möchte freiwillig noch ein Schlusswort sprechen in der Sache?
Ich störe mich nicht so sehr daran, dass die EU, dass Deutschland oder wer auch immer in ein Land der dritten Welt oder in ein Land im Nahen Osten Geld überweist. Denn auf der einen Seite verlangen wir, dass diese Länder ihre Leute zurücknehmen. Auf der anderen Seite, wie sollen sie, wenn die Wirtschaft es nicht zulässt? Was mein Problem mit solchen Zahlungen ist, dass es die Kontrolle vor Ort nicht gibt und allergrößtes Problem ist, die Europäische Union ist insgesamt für 42% der gesamten Entwicklungshilfegelder dieser Welt, die ausgeteilt werden, verantwortlich. Schafft es aber nicht einmal mit einem halben Dutzend dieser Länder Rücknahmeabkommen abzuschließen, dass diese Länder ihre Leute, die wir abschieben, zurücknehmen wollen. Und das ist mein großes Problem. Wäre ich in charge, würde ich sagen, ihr kriegt da kein Geld, wenn ihr eure Leute nicht zurücknehmt. Und genau da bin ich wieder beim Problem, das der Herr Dr. Zittelmann am Anfang angesprochen hat. Diese Politik umzusetzen kann zwar Donald Trump in den USA, aber wir in der EU nicht, weil die Konservativen dazu die Cojones nicht haben.
Herr Zittelmann, ein Schlusswort.
Ich bin ganz grundsätzlich gegen Entwicklungshilfe. Ich habe ein ganzes Buch geschrieben, das heißt, warum Entwicklungshilfe nichts bringt und was wirklich gegen Armut hilft. Und da habe ich mal die Studien ausgewertet, die wissenschaftlichen Studien, die es dazu gibt, die sagen, alle übereinstimmend, die Entwicklungshilfe, die bringt einfach nichts. Und wir Deutschen sind Weltmeister, es gibt kein anderes Land auf der Welt. Früher waren die USA an erster Stelle, aber jetzt sind wir an erster Stelle, das so viel für Entwicklungshilfe ausgibt, für grüne Moscheen in Marokko und wir kennen ja die Fahrradwege in Peru für LGBTQ-Training in was weiß ich, in irgendeiner chinesischen Provinzstadt. Und es sind nicht nur diese Fälle. Es ist erwiesen durch die wissenschaftlichen Studien, dass diese Entwicklungshilfe den Armen denen es was bringen soll, nichts bringt. Da fließt ein großer Teil in die Stabilisierung von korrupten Regimes. Und deswegen bin ich der Meinung, komplette Streichung aller Entwicklungshilfe, das hilft sogar den Armen in diesen Ländern, wo damit korrupte Regimes aufrechterhalten werden, mehr als die Hilfe heute bringt.
Unsere knappe Stunde ist leider um. Das war schon die Sonntagsrunde vom 19. Oktober 2025. Und ich danke ganz herzlich Frank Lübberding, Gerald Markel und Rainer Zittelmann für diese angeregte Diskussion. Danke, liebe Hörer, für Ihr Interesse natürlich und Ihre Zuwendungen. Mein Name ist Burkhard Müller-Ulrich und ich wünsche allen einen schönen Sonntag.